Ja, von mir auch einen schönen Nachmittag. Ein Moment. Ich muss meinen Bildschirm in Ordnung bringen, damit. Ich hasse das. Eine Sekunde. So, jetzt sollte der ganze Bildschirm voll mit meiner Präsentation sein. Ich darf leider nichts über Land und Leute und über Israel, über Kultur und Archäologie. Anita hat mich irgendwie verdonnert, über biblischer Antijudaismus was zu sagen. Wenn ich gewusst hätte, dass das quasi als Vorbereitungsveranstaltung für eine Israel-Exkursion ist, hätte ich natürlich mich dagegen gewehrt und ich hätte darauf bestanden, irgendwas Cooleres zu erzählen, was ich auch kann natürlich. Ich war das letzte Mal eben kurz vor Corona und nicht vor 23 Jahren unten und ich hätte super coole Bilder, die man zeigen kann und links, aber egal. Biblischer Antijudaismus ist das Thema heute. Ich hoffe, dass niemand enttäuscht ist. Und ich hoffe,
Oder
dass
das wissen
niemand,
alle.
das wissen Sie alle, okay, das ist schön. Und ich hoffe, dass niemand die Tamara vermisst. Weil die Veranstaltung irgendwie als Seminar läuft, habe ich mir zusammen mit Anita einen Ablauf ausgedacht, dass es ein bisschen so seminarartig wirkt, soweit man Seminarsitzungen in Zoom nachmachen kann. Ich werde mit ein paar Bildern anfangen, die eben keine archäologischen Bilder sind, sondern eben mit dem Thema Anti-Judaismus in der Bibel zusammenhängen. Dann versuche ich ein paar grundlegende Informationen zu liefern. Zunächst einmal, eben Professoren sind da immer super cool, wenn sie Definitionen anbringen können. Und ich werde versuchen, eben ein paar oder eine Definition und ein paar Beobachtungen dazu zu liefern. Und dann schauen wir uns ein paar Texte, die in der Bibel vorkommen und die immer wieder als antijudaisch gesehen worden sind. Wir werden, das kann ich jetzt, ich glaube, getröstet schon sagen, ohne Angst zu haben, dass das ein Spoiler ist. Wir werden sehen, dass diese Texte, die wir uns anschauen, mit Antijudaismus nichts zu tun haben, zumindest ursprünglich. Die sind aber im Laufe der Geschichte massiv antijudaisch und dann später sogar antisemitisch ausgelegt worden. Und das, was ich jetzt am Anfang sage, und das werde ich, glaube ich, 20 Mal wiederholen im Laufe der nächsten 90 Minuten, die Frage des biblischen Antijudaismus ist immer eine hermeneutische Frage. Also, so wie im Prinzip alle problematische Fragestellungen, die mit der Bibel begründet werden. Die Bibel ist, ich würde sagen, mehr oder weniger ein neutraler Text. Ein neutraler Text, der, wie wir alle wissen, nicht unbedingt für uns geschrieben worden ist, sondern für ganz andere Leute, die nicht aus unserer Zeit stammen, sondern aus einer Zeit, die ja 2000 bis 2500 Jahre zurückliegt. Und diese Leute, die haben nicht einmal Deutsch gesprochen, sondern die haben eine ganz andere Sprache gesprochen, die wir heute zum Teil nicht mehr können. Und deswegen können wir diese Texte auch nicht mehr wirklich verstehen. Und das ist, ich glaube, das, also die Schönheit von der ganzen Geschichte, aber auch das Hauptproblem. Nämlich, wir sind gezwungen, wenn wir diese Texte lesen und verstehen wollen, wir sind gezwungen, diese Texte zu interpretieren. Und manche Interpretationen gehen in eine Richtung, wo wir sagen, ja, wow. Manche andere gehen in eine Richtung, wo wir sagen, ah, weiß ich nicht. Und wir werden eben auf dieser Basis zwei Übungen machen, wo wir uns in die Fußstapfen von irgendwelchen Kirchenvätern versetzen, die manche Texte eben so gelesen haben, wie wir sie, zumindest ich glaube, in den Kreis, die jetzt zusammengekommen ist, nicht lesen würden. Aber ich denke, die Übung macht man trotzdem, weil es ist schön zu sehen, wie man das machen kann. Wir bleiben nicht bei dieser ersten Übung stehen, sondern wir machen eine zweite Übung, nämlich das Gegenteil. Und dann versuchen wir ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen. Und natürlich am Ende gibt es auch eine Literaturempfehlung, die ich dann im Chat posten werde. Und Sie können das dann downloaden. Ausnahmsweise irgendwas nicht von mir. Ansonsten bin ich immer sehr, sehr, sehr mitteilungsfreudig in dem, was ich geschrieben habe. Ich meine, ich hatte in der Tat, das bringe ich vielleicht, ich habe in der Tat vor ein paar Jahren, weil der Alexander Schüler da ist, dank der Initiative seines Vorgängers zusammen mit Jean-Pierre Stärkte-Gelder ein Büchlein über Juden und Christen geschrieben. Das Buch heißt Wir. Das Buch ist noch zu haben, glaube ich, am KI. Genau, wow, super schön, Anita. Danke für die Werbung. Das ist mir aber jetzt eingefallen. Das, was Sie als Literatur am Ende empfehlen, stammt nicht von mir. Ja, wir starten mit ein paar Bildern, weil ich denke, Bilder sind immer etwas, was hängen bleibt, und Bilder zeigen mehr als Worte. Diejenigen, die die Zeitungen in diesen Tagen lesen oder die Nachrichten im Fernsehen mitverfolgen, haben von also relativ neu, frisch, also letzte Woche, ich denke, wenn ich das mir ausgesucht hätte, hätte ich das mir nie besser aussuchen können, die Polemik bei der Documenta 15. Mit Bilder und Vorträge und Aussagen, die für diejenigen, die sie tätigen, ganz neutral sind. Sie wollen provozieren, die haben absolut keinen antisemitischen Hintergrund. Wenn sie aber in Deutschland, in Kassel getätigt werden, plötzlich auf einmal werden ganz feine Menschen, Künstler, bitteschön, Künstler, die provozieren wollen, werden sie in diese antisemitische Ecke hinein versetzt. Das ist eine schreckliche Erfahrung, die mir auch vor ein paar Jahren passiert ist, als sie gewagt haben zu sagen, bei einem Interview, die Frage war, stimmt, dass Jerusalem die Hauptstadt Israel seit 3000 Jahren ist. Das war damals in der Zeit, wo Donald Trump die US-amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem versetzt hat. Und die wurde eben befragt. Und ich war total unschuldig, ich schwöre es. Die Frage war eine historische Frage und ich habe als Historiker geantwortet. Ich habe gesagt, also wenn man von David und Salomo davon ausgeht und ihr werdet nach Israel gehen und ihr werdet sehen, dass die zwei Herrschaften sehr wahrscheinlich eine literarische Erfindung sind. Also die hat es nie wirklich gegeben. Also wenn man von dieser literarischen Schaffung Israels, die wir nur in der Bibel sehen, war Jerusalem nie die Hauptstadt Israel. Jerusalem war die Hauptstadt des Nordreiches und zwar die Hauptstadt Juda. Und die wird dann von den Assyrern 722 zerstört. Das Südreich. Und die wird 597 von den Babyloniern zerstört, während die Hauptstadt des Nordreiches Israel war nie Jerusalem, sondern war immer Samarien. Leider, der Journalist hat meine Aussage, ich glaube, gut verstanden, hat aber einen Titel verwendet, nämlich Jerusalem war nie die Hauptstadt Israel. Und plötzlich auf einmal war der katholische Theologe Simone Paganini ein Antisemit. Mittlerweile ist der Shitstorm weg, aber man kann das im Internet immer noch sehr gut verfolgen. Also das begleitet mich mein ganzes Leben lang.
Simone, ganz kurz die Frage dazwischen. Wäre das möglich, dass du uns die Präsentation oder zumindest die Bilder, weil die einfach auch schön für die Schule zu verwenden sind,
Du
uns zur
kriegst
Verfügung stellst?
die Präsentation natürlich, ja.
Danke.
Bitte. Aber gut, dass du fragst dazwischen, Anita. Ich rede jetzt 4 Stunden, 20 Minuten, 20 Minuten, 25 Minuten. Ich rede schon jetzt zu lange. Aber falls irgendwelche Fragen auftauchen, wenn Sie eine Fußnote brauchen, keine Ahnung was, dann können Sie ruhig auch dazwischen einschalten. Also wir sind keine so riesige Gruppe, dass man sagen muss, nur jetzt und dann nichts. Ja, Kunst. Kunst ist auch kirchliche Kunst, und das, was wir da sehen, sehen wir sehr, sehr häufig in unterschiedliche Kirche, die. Ah, okay, das war, sorry, die Documenta 15, das war das erste, und das zweite ist die Polemik, die in den letzten Tage wegen der Judensau in Wittenberg auf der Kirche auch in den Medien war, wo man sich fragen muss, ich weiß es nicht, ich habe selber kein Wort. Es ist Kunst, es ist etwas, was da steht, das steht seit Jahrhunderten da, es war nie ein Problem, im Gegenteil, das wurde bei den Judensau in Wittenberg steht drunter sogar ein Schild und ein Mahnmal. Also man versucht genau zu zeigen, wie es nicht sein sollte. Und trotzdem gibt es Sensibilitäten, die in irgendeiner Weise betroffen sind und mit denen man rechnen muss. Das Bild, was wir da sehen, ist eine der klassischen jüdische, später eben antisemitische Bilder. Das ist die Kreuzigung. Na? Man sieht der Jesus in der Mitte, und links und rechts stehen zwei Frauen, die für zwei Entitäten sind. Auf der rechten Seite Jesu, na? Das ist die Personifikation der Kirche. Und auf der linken Seite Jesu eine Frau mit ähnlichem Gesicht. Man sieht, in der Hand hält sie die Tafel der Gebote. Das ist die Synagoge. Und die Synagoge, die wird mit verbundenen Augen dargestellt. Ihr könnt euch, ich glaube, selber ausdenken, was für eine Bedeutung da steht. Das ist eine der noch relativ neutrale Darstellung von Synagoge und Kirche. Wenn wir dieses Bild uns anschauen, das ist wieder eine Kirche, das ist ein Kapitell, und da erkennt man natürlich auf der rechten Seite durch die Mütze, ist ganz klar eine jüdische Mütze, und dieser jüdische Mann wird von einem Teufel umarmt. Das ist in der Tat ein biblisches Zitat. Das lesen wir im Johannes-Evangelium. Wir werden danach den Text auch bekommen. Ihr habt den Teufel zum Vater, sagt Jesus. Also das Johannes-Evangelium lässt das Jesus sagen. Ob Jesus jemals sowas gesagt hat, kann man drüber diskutieren. Aber die Vorstellung, die da dargestellt ist, ist biblisch. Also wir haben mit der Wiederaufnahme von biblischen Texten zu tun, die eben in ihrer Wirkungsgeschichte zum Teil massive Folgen hatten. Das Schild steht jetzt nicht mehr dort, natürlich, aber das stand 1939 am Ortseingang von Eichenbach. Das ist eine kleine Gemeinde in Bayern. Und von dem haben wir das Bild, aber solche Bilder gab es in der Nazizeit überall in Deutschland. Und gerade in Bayern, gerade am Land, wo das Christentum noch sehr traditionell war, musste man irgendwie Stimmung gegen die Juden machen. In den Dorf hat es nie ein Jude gegeben, okay? Aber trotzdem wird dort das Schild platziert, damit Stimmung gemacht wird. Und da wird im Prinzip das gleiche Zitat aus dem Johannes-Evangelium umgeschrieben. Der Vater der Juden ist der Teufel. Die Botschaft ist auch da super klar. Antisemitisch, ja, natürlich. Dieses Schild ist antisemitisch. Die Frage ist, ob dieses Zitat aus dem Johannes-Evangelium auch antisemitisch ist. Und darüber wollen wir uns ein bisschen reden und schauen, was da rauskommt. Ja, ich starte mit einer Definition und zwei Feststellungen, die uns, ich hoffe, helfen, ein bisschen die Thematik einzugrenzen. Antisemitismus zu definieren ist kompliziert, ist schwierig, ist, ich würde sagen, unmöglich, so wie Es ist ein religiöses Phänomen, es ist ein politisches Phänomen, es ist ein kulturelles Phänomen. Man musste, also man schreibt Bücher, okay, um zu sagen, was das ist. Allerdings, es gibt in Wien ein Zentrum, eben das European Monitoring Center on Racism and Xenophobia, und die liefern oder die haben uns irgendwann eine Definition geliefert, eine Definition, die sehr, sehr breit ist, damit alles mehr oder weniger reinkommt. Natürlich, diese Definition kann und soll auch besser und näher bestimmt werden. Aber ich denke, mit dieser Definition kann man arbeiten. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich mit Hass ausdrücken kann. Da musste man auch den Begriff Juden definieren, was eben diese Definition nicht macht. Und das ist nicht sehr verständlich. Ne? Diejenigen, die nach Israel gehen werden, sie werden jede Menge Leute treffen. Und die sind alle Israelis. Aber einige sind auch Juden. Aber einige sind Juden nur, weil sie als politische Juden verstehen. Andere sind Juden, weil sie wirklich die jüdische Religion haben. Andere sind... Okay, also es ist auch nicht einfach, Juden zu definieren. Ne? Das passiert in dieser Definition nicht und das ist schon das erste Problem. Und deswegen finden wir das Interessante, wie es weitergeht, ne? Nämlich der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum. Also ich finde eine sehr interessante Definition, also man kann Antisemit sein gegen nicht-jüdische Personen und dahinten versteckt sich das, was im Prinzip in der Nazizeit auch die Definition Jude war. Nämlich es gab zwischen 1933 und 1945 jede Menge Menschen, die sich plötzlich als Jude, also die sind als ganz normale Menschen eingeschlafen und nach den Nürnberger Gesetzen, Rassengesetze, sind sie als Jude auch gestanden, weil sie vielleicht, keine Ahnung, irgendeine Uroma hatten, die irgendwann Jude war. Okay? Und das ist in der Tat ein Problem bzw. eine Herausforderung, die wir haben, wenn wir mit Antisemitismus arbeiten. Wir wollen uns aber jetzt nicht unbedingt mit der Definition auseinandersetzen. Ich finde die Sache mit Hass, die eben jüdisch und auch nicht jüdische Menschen in den Blick hat, die aber in irgendeiner Weise mit den Juden zu tun haben, reicht es uns. Okay? Wir wollen nicht weiter diskutieren. Die zwei Feststellungen, die wir dazu machen, zu dieser Definition, sind mit unserem Thema oder hängen mit unserem Thema zusammen. Und zwar, ich spreche jetzt nicht mehr von Antisemitismus, von Judenfeindschaft oder Antijudaismus. Ich werde gleich erklären, warum. Aber eben, die Judenfeindschaft und Antijudaismus sind eine Vorstufe des Antisemitismus, wenn man will. Und beide, die sind sehr stark religiös bzw. biblisch geprägt. Die Judenfeindschaft oder das christliche Antijudaismus hat ursprünglich mit einem Ablöseprozess zu tun. Dass die frühchristliche Gemeinde, die waren damals alle Juden, okay, das können wir getrost sagen. Ich glaube, die Kollegin, die davor von ich möchte etwas erfahren über die Mutterreligion des Christentums, es passt gut. Also Mutterreligion ist eine Begrifflichkeit, die dann irgendwann abgelehnt worden ist, aber die für Schwesterreligion, Mutterreligion, da klang zu jüdisch, ne? Auch in der katholischen Kirche. Aber egal, darüber wollen wir auch nicht diskutieren. Aber in dem Buch, was die Frau Zucchetto früher gezeigt hat, wird gerade Diskussion zum Teil geführt. Irgendwann trennen sie sich diese Juden, die an Jesus glauben. Entschuldigung. Irgendwann diese Juden, die an Jesus glauben, wollen sie sich von den Juden, die an Jesus nicht glauben, trennen. Und die einen nennen wir heute noch Juden. Also ganz gleich sind sie nicht geblieben, weil die haben auch einen Weg durchgemacht. Wir sind irgendwann in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts, okay? Also es gibt noch das biblische Judentum mit Tempel, mit Opfer, mit allem, was dazugehört. Ne? 17 nach Christus kommen die Römer, zerstören alles und das Judentum, so wie es früher war, also wie in biblischer Zeit gab, die gibt es nicht mehr heute. Und das Frühchristentum, wie es am Anfang war, den gibt es auch heute nicht mehr. Okay? Aber irgendwann diese zwei Gruppierungen, Juden, die an Jesus glauben und Juden, die nicht an Jesus glauben, trennen sie sich. Und natürlich, wenn man sich trennt, davor hat man sie lieb gehabt, ne? Denken Sie sich an eine normale Paarbeziehung. Solange man zusammen ist, hat man sich lieb und es ist alles schön, was die anderen tun und Dings. Und im Moment, wo man auseinandergeht, merkt man plötzlich auf einmal alles, was schon immer nie gepasst hat. Und das wird einfach irgendwo reingeschrieben, weil man braucht Argumente, um zu zeigen, wir gehören doch nicht zusammen. Man kann sich im Guten trennen, man kann sich aber auch im Schlechten trennen. Und die Trennung, mit der wir zu tun haben, ist leider, eben denken Sie immer an eine Paarbeziehung, an manche Paare, die gehen auseinander und denken, es war schön, solange wir zusammen geblieben sind, haben wir ja jede Menge Spaß gehabt und jetzt, du hast eine neue Freundin, ich habe eine neue Freundin und manche andere bekämpfen sie sich und halten sie sich an Rosenkrieg Jahre, Jahrzehnte lang, okay? Und es wird prozessiert. Die Trennung zwischen Judentum und Christentum ist so eine Geschichte. Also man geht nicht in Freundschaft auseinander, sondern man geht in Streit auseinander. Und sowohl das Judentum, aber vielmehr das Christentum, definieren sich selbst durch Abgrenzung. Und das hat massive Folge. Hat massive Folge für die Kultur, hat massive Folge für das Verständnis der Heiligen Schrift, hat massive Folge für das Zusammenleben von konkreten Menschen, hat massive Folge für die Strukturen, die sich entwickelt und so weiter und so fort. Okay, wir behalten diese drei Aspekte. Hass, konflikthafte Ablösung und eine Ablösung, die durch Abgrenzung funktioniert. Das ist aber kein Antisemitismus. Antisemitismus ist etwas, was relativ neu ist. Und wir dürfen nie den Fehler machen, moderne Kategorien in die alte Zeit zu verdienen. Ansonsten riskieren wir nicht zu verstehen, was in der alten Zeit passiert ist. Antisemitismus, also biblischer Antisemitismus, ist schlicht und einfach ein Anachronismus. In der Bibel gibt es keinen Antisemitismus, weil Antisemitismus eine relativ neue Sache ist. Die entsteht auch nicht in Palästina oder in Griechenland, wo die erste Christen waren. Die entsteht in Deutschland. Und der Name von derjenige, der sowas erfindet, beziehungsweise der als Erste das Wort Antisemitismus gebraucht, ist ein Deutscher, Friedrich Wilhelm Adolf Mahr, ein Journalist, Anarchist, sagt immer, ich glaube, er war schlicht und einfach sehr, sehr dumm, aber egal. Er gründet die Antisemitenliga und das ist derjenige, der als Erste, wirklich als Erste, davor gibt es sowas nicht. Davor ist Antijudaismus immer etwas, was mit Religion zu tun hat. Okay? Das Judentum ist eine Religion und es werden diese Juden als religiöse Menschen sozusagen diskriminiert. Okay? Und es ist deswegen kein Problem, wenn einer sagt, okay, ich bin kein Jude mehr, ist es absolut kein Problem zu sagen, ja, okay, jetzt bist du ein guter Mensch. Im Gegenteil, man versucht, Juden zu Christen zu machen, okay? Weil man kann Religion wechseln und dann plötzlich auf einmal bist du nicht mehr ein böser Jude, sondern du bist ein guter Christ. Der Herr Mara ist der Erste, der natürlich als Anarchiker hält auch von Christen gar nichts, der sagt, nein, das Problem ist nicht ein religiöses Problem, das Problem ist ein Rassenproblem. Und so entsteht das, was wir mit dem modernen Antisemitismus heute bezeichnen. Das moderne Antisemitismus basiert nicht auf einer religiösen Judenfeindschaft. Die kommt dazu natürlich und man kann Leute mit religiösen Gedanken dazu motivieren, Antisemit zu sein. Aber der Antisemitismus ist zunächst einmal eine rassistische Einstellung. Also es geht nicht um den Juden als religiöse Menschen, sondern es geht um etwas, was absolut sinnlos ist, nämlich es geht um den Semit. Es geht um diese Mensch, der semitische Rasse angehört. Und um wie diese semitische Rasse definiert wird, erfahren wir erst ja, knappe 30 Jahre später mit den Nürnberger Rassegesetz. Okay? Also es trifft sich alles irgendwie zusammen. Von Antisemitismus zu reden, wenn man biblische Texte sich anschaut, was immer wieder leider passiert, ist schlicht und einfach ein Anachronismus und es ist ein Blödsinn. Und dennoch, auch wenn wir von Antijudaismus reden, das, was eigentlich für die Bibel besser passt, merken wir, dass dass die Ausformung sehr, sehr ähnlich ist. Also, Antijudaismus ist eine religiös, genauer christlich-theologisch begründete Judenfeindschaft. Die Folge sind und die Ausformungen sind sehr, sehr ähnlich, aber eben Antijudaismus konzentriert auf die Religion und nicht auf die Rasse. Antijudaismus ist eine generalisierende, auf öffentliche Agitation und Progrome zielende Feindschaft gegen Juden. Also Antisemitismus und Antijudaismus haben den gleichen Ursprung und haben die gleichen Folgen, aber sind nicht dasselbe. Es geht um die jüdische Religion und die jüdische Geschichte. Dabei hat man kein Problem, historische Wahrheiten zu verfälschen. Und dabei geht es um Vorurteile und Vorurteile, die eine gewisse Entfremdung gegenüber, also von nicht-jüdischen Menschen gegenüber jüdischen Menschen. Es geht um deren Lebensform, die abgelehnt wird, es geht um deren Traditionen, die abgelehnt werden, es geht um Regelungen im Sozialleben, die denen von oben nach unten einfach auferlegt werden. Wenn wir jetzt Antijudaismus und Antisemitismus auseinanderhalten, das halten wir auseinander nur aus reinem wissenschaftlichen Zweck. Okay? Wir haben das jetzt auch in der Diskussion von den Dokumenta 15 mehrfach gehört. Die Folgen sind identisch. Okay, und was wir an der Uni tun, nämlich wir differenzieren, wir versuchen Komma und Punkte genau zu platzieren, damit wir nichts Falsches sagen, hat für den normalen Menschen in der Praxis keine Auswirkung. Und deswegen bin ich immer mehr der Meinung, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, diese Differenzierung in der breiten Masse zu verteilen. Natürlich ist Antijudaismus was anderes als Antisemitismus und natürlich ist Antizionismus total was anderes. Okay? Aber in der Praxis, die meisten Leute, die sich als antisemitisch bezeichnen oder die antisemitische Aussage tätigen, vermischen diese Ebene. Und an der Uni halten wir sie natürlich auseinander. In der Praxis ist aber kompliziert, die auseinanderzuhalten. Und deswegen sage ich, Antijudaismus sowie Antisemitismus sowie Antizionismus sind meiner Meinung nach alle drei nicht legitim. Und bei Antizionismus muss man natürlich die Fußnote machen, aber dann reden wir nicht von Antizionismus, sondern reden wir von kritischer Haltung gegenüber der israelischen Politik gegen die palästinensischen Gebiete. Okay? Dann sagen wir nicht, ich bin Antizionist und ich bin auch nicht Anti-Israelis, sondern ich kritisiere, was gerade die israelische Regierung macht. Okay? Das ist wieder was anderes. Ist jetzt, also ich bin nicht antirussisch, aber das, was Putin gerade macht, das ist der Schweinerei. Okay? Und ich lese trotzdem Dostoevsky und ich halte Tolstoi immer noch für eine coole Schriftstelle und Tschaikowski mag ich auch. Und ich hoffe, Sie verstehen, was ich sagen will. Also natürlich muss man die Begriffe auseinanderhalten, aber wenn diese Begriffe in der Praxis die gleiche negative und zum Teil verheerende Folge halten, dann bitteschön machen wir keinen Unterschied. Und dann spezifizieren wir ganz genau weit weg von Begriffen, die zu Definitionen führen, die nicht zielführend sind. Ja, Vor allem, weil ich eben ein katholischer Theologe bin und sie alle irgendwie entweder auch in dem gleichen Verein drinnen sitzen, manche von ihnen, die sind sogar Religionslehrer und Dings. Also die Kirche, die katholische Kirche und die protestantische Kirche, ich würde sagen, die haben später angefangen, aber die haben kräftig nachgeholt in der wenig Zeit, die sie zur Verfügung hatten, die hatten massive Probleme damit. Also sie haben im Prinzip eine Hermeneutik des Antijudaismus nicht nur gefordert, sondern zur Normalität erklärt. Und wir werden eine Übung machen und ich glaube, wir werden keine große Schwierigkeit das zu machen, weil wir sind damit groß geworden. Also wir zwingen uns quasi jetzt anders zu denken, aber wenn man neutral die Sache anschaut, muss man einfach zugeben, ja, also ich bin jetzt fast 50 Jahre alt, manche von euch sind ungefähr so alt wie ich, manche ein bisschen älter, Bärbel, du, aber was soll's, stimme dein Schicksal, ne? Manche sind ein bisschen jünger, das haben sie nicht der Fall, aber alle, die bis vor 10 Jahren am Karfreitag in die Kirche gegangen sind und zwar katholisch, die haben selbstverständlich gebeten, dass die Synagoge des Satanas irgendwie abgeschafft wird. Keine Ahnung, was das Gebet war. Ne? Also die Begrifflichkeit, wir sind damit groß geworden, das war kein Problem. Auf Deutsch gibt es diese Worte nicht, auf Italienisch oder zum Beispiel in den südlichen Ländern gibt es Schimpfworte, die ich erst jetzt weiß, dass sie Bezeichnungen für Juden aus dem Mittelalter waren. Man spricht von Marrano, okay? Egal, also die sind Worte, die einfach in normalen Sprachgebrauch reinkommen und die stammen aus antijüdischen Polemiken. Ja, das Ganze gründet natürlich im Neuen Testament. Und zunächst einmal haben wir nicht mit antijüdischen Bestrebungen, sondern haben wir mit innerjüdischen Auseinandersetzungen, weil wir da auseinandergehen. Die zwei Haupttexte, die, glaube ich, jeder kennt, aber ich habe gesagt, ich zitiere sie noch einmal und ja, lesen sie gemeinsam. Der erste ist der älteste von allen, stammt aus dem ersten Brief an die Thessaloniker. Wir sind in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts, also der Jesus ist gerade seit 20 Jahren tot und der Paulus hat gerade in den Jahren davor einige Gemeinden gegründet und er ist der Meinung, dass im Unterschied zum Beispiel zu Petrus und Johannes und Jakobus, die in Jerusalem sitzen und sagen, nein, man muss Jude werden, um richtig Jesus zu verstehen. Paulus, derselbe Jude ist, der sagt, nein, muss man nicht. Und Paulus ist ein netter Kerl, der mag Tatsachen. Also er tauft schlicht und einfach Heiden. Titus, das ist der erste, ganz bekannt. Und mit diesem Titus versucht sogar zum Jerusalemer Tempel zu gehen. Und er sagte, ey Mann, der Jerusalemer Tempel, der gehört uns jetzt. Das ist der christliche Tempel. Also die Vorstellung von Paulus ist das nicht, wir gründen eine neue Religion, sondern wir machen das Judentum richtig, wie es Jesus das machen wollte. Okay? Und er geht mit Heiden, er versucht mit eben nicht beschnittenen Menschen den Tempelberg zu betreten. Also damals nicht den Tempelberg, sondern den Tempelberg zu betreten. Der wird dort blockiert, der wird fast gelinscht. Das darf er nicht machen, aber für die Entwicklung des Christentums war dieser Schritt, nämlich irgendjemanden zu Christ zu machen, ohne dass der Jude war, war der Schritt, der im Prinzip der Anfang vom Ende war. Also mit der Taufe des Titus, und Titus ist derjenige, den wir kennen, okay, wahrscheinlich hat es welche schon davor gegeben und danach auch, aber mit der Taufe des Titus ist im Prinzip diese Cut gegeben. Davor waren wir Judenchristen und jetzt sind wir keine Juden mehr, sind wir nur Christen. Natürlich, Paulus muss das nicht nur tun, also er mag das, weil er ist ein Pragmatiker und sagt, ey, zunächst einmal mag ich das und dann diskutieren wir darüber. Ne? Und er erklärt es. Und er erklärt es, indem er auch ein bisschen, also ja, er ist zornig, er ist sauer, er ist angepisst und er ist Jude und sagt, ey, meine Leute verstehen das nicht. Er ist ein Pharisäer, Okay, er hat lange, lange, lange die Tora studiert, und er ärgert sich, dass seine Leute das nicht verstehen. Und natürlich, wenn eine sauer ist, der schreit Sache wieder in der Beziehung. Ne? Ich weiß ganz genau, wenn ich auf meine Frau sauer bin, am liebsten reden wir nicht. Also schlafen wir drüber und am nächsten Morgen geht es wieder besser. Aber wenn ich mich in der Hitze des Gefechtes mitnehmen lasse, dann kommen Sachen raus, so wie die der Paulus schreibt. Also er war offensichtlich ganz sauer auf irgendwelche Leute. Und er schreibt an die Thessaloniker, Bruder und Schwester, diese Übersetzung ist die Einheitsübersetzung. Natürlich im Original kommen die Schwestern nicht vor. Ne? Also, aber es sind auch gemeint. Vielleicht auch nicht. Egal. Wir reden über Antijudaismus und nicht über Antifeminismus. Und das ist schon was Gutes. Bruder und Schwester, ihr seid dem Beispiel der Gemeinde Gottes in Judäa gefolgt, die in Christus Jesus sind. Ihr habt von euren Mitbürgern das Gleiche, eben da kommen die Mitbürgerinnen zum Beispiel schon nicht mehr vor, aber egal. Eure Mitbürger das Gleiche erlitten wie jene von den Juden. Diese haben Jesus, den Herrn und die Propheten getötet. Auch uns haben sie verfolgt. Sie missfallen Gott und sind Feinde aller Menschen. Sie hindern uns daran, den Heiden das Evangelium zu verkünden. Pa, 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 pa. Sind Feinde aller Menschen. Das ist ein Ding, was Paulus nicht selber sich ausgedacht hat. Er kopiert das schlicht und einfach aus der antijüdischen Polemik, die wir auch bei Tacitus, Cassius Dio finden werden. Also Paulus versteht sich als Römer. Plinius der Ältere, wird ja paar Jahrzehnte später genau das Gleiche sagen. Also wir sind die Feinde aller Menschen. Und es ist nicht nett. Und weil der Paulus das sagte, gilt es auch irgendwie. Wir sind in den 50er Jahren, ungefähr 80 Jahre später, im Johannesevangelium finden wir eine Aussage, die noch schlimmer ist. Nämlich, die sind nicht nur die Feinde aller Menschen, sondern in eine direkte Rede Jesu lässt der Autor oder die Autoren des Johannesevangeliums Jesus sagen, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Also, der Teufel ist eurem Vater. Angesprochen sind eine Gruppe von Pharisäern, die gerade da vorbeiging. Ihr redet Lügen. Er ist ein Lügner und ihr seid wie der Vater, der ist auch ein Lügner. Und ihr glaubt nicht an mir, weil ich die Wahrheit sage. Es geht um Trennung. Es geht um Leute, die sauer sind. Es geht um Differenzierung zwischen einer Gemeinde, die an Jesus glaubt, und einer anderen, die an Jesus nicht glaubt. Okay? Diese innerjüdische Auseinandersetzung um beide Texte sind natürlich, also in den 50er Jahren gibt es noch keine Christen. Und wenn Sie mich fragen, als das Johannes-Evangelium geschrieben wurde, es gibt ein paar mehr, aber die große Mehrheit sind keine Christen, sondern Juden. Also wir haben von eine, mit einer Minderheit, die sich gegen die Mehrheit dagegen wehren will. Und sie machen das, indem sie diese scharfe Worte verwenden. Natürlich, wenn es eine Minderheit gegen eine Mehrheit ist, kann man solche Worte verwenden, weil es schadet niemandem. Die Mehrheit ist immer die Mehrheit. Ein paar Jahrhunderte später, wo die Mehrheit-Minderheit-Verhältnisse ganz anders ausschauen, solche Worte zu verwenden, wird automatisch deutlich problematischer. Ein Aspekt des biblischen Antijudaismus ist natürlich oder wird natürlich in Verbindung gebracht mit dem Tod Jesu. Da wird vergessen, oder man vergisst zu sagen, dass Jesus selber Jude war. Man vergisst zu sagen, dass Jesus nicht als jüdischer Rabbi getötet worden ist, sondern er ist getötet worden, weil er sehr wahrscheinlich, zumindest die Episode mit Barabbas legt das nahe, dass die Römer ihn als Pseudo-Revolution oder ein Terrorist der damaligen Zeit gesehen haben oder sowas in der Richtung. Und trotzdem, in den Evangelien, die eben in den 80er Jahre geschrieben worden sind, versucht man, diese Schuld an dem Tod Jesu von den Römern wegzunehmen. Die Römer, die braucht man nämlich, okay? Man ist gerade dabei, im Römischen Reich die Botschaft Jesu zu verkünden. Und man kann nicht sagen, ey Römer, ihr habt das zerstört. Aber die Juden, die auch für die Römer ein bisschen ein Problem waren, die kann man sehr gut zum Sau machen. Ne? Und dann entstehen diese Texte, die wir in der Bibel, also ich habe nur ein paar Beispiele genommen, es gibt unzählige davon. Das Markus-Evangelium ist vielleicht die Quelle von allem oder die Quelle, eine der ältesten Belege von dieser Vorstellung. Lukas, Matthäus und die Apostelgeschichte, die gehen dann weiter. Es geht einfach darum, dass die Hohepriester, das Hohe Rat, wollen Jesus verurteilen. Und obwohl sie nichts falsch an ihm finden, gibt es ein Todesurteil. Es geht einfach darum, Lukas 23, die Geschichte mit Barabbas. Eben der war ein Mörder und ein Böse und die Juden haben ihn freigelassen und nicht den lieben Jesus. Die Selbstverfluchung in Matthäus 27, 25, eine der Texte, die vielleicht die schrecklichste Wirkungsgeschichte gehabt hat, nämlich als Pilatus sagte, ich sehe kein Schuld an diesem Mann, dann schreien die Priester und das ganze Volk, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, also als Selbstverfluchung. Es gibt keine schlimmere Texte, die man in diesem Zusammenhang zitieren kann. Dieser Text wird in der ersten Predigt nach Pfingsten, okay, der Heilige Geist ist gerade runtergekommen, der Petrus geht raus und man würde meinen, ey, wow, der ist von der Liebe Gottes erfüllt und sagt, wie schön ist, dass wir uns alle lieben. Nein, er sagt, die Juden waren diejenigen. Und weil Paulus nicht minderwertig sein will gegenüber Petrus, als er eine Predigt in Antiochien von Pisidien, also wir sind in Griechenland, nicht Antiochien in Syrien, dann sagt er im Prinzip das Gleiche. Also die Einwohner von Jerusalem, die eroberen, und sie haben den Jesus zum Tode gebracht. Also sie haben den Pilatus gebeten, Jesus zu töten. Okay? Den Pilatus kann man in der Zeit wahrscheinlich nicht ganz abschreiben, weil es noch Leute am Leben waren, die genau gewusst haben, wie es funktioniert hat. Also man kann nicht sagen, die Juden haben ihn getötet, aber den Pilatus wird reingenommen, der Pilatus. Und da müssen Sie das auf der Zunge zergehen lassen. Also der Pilatus ist damals der Präfekt von der römischen Provinz und der Pilatus macht das, was die Juden sagen. Also historisch völliger Schwachsinn. Es wird aber einfach so nacherzählt, eben, das haben wir am Anfang gesehen, mit Unwahrheit, also historische Unwahrheiten werden verbreitet, damit meist klar ist, was da Sache ist. Und historische Unwahrheiten werden verbreitet nicht nur im Mittelalter, sondern ganz, ganz am Anfang. Also das ist absolut, absolut normal. Die theologische Grundlage vom biblischen Antijudaismus ist aber woanders zu finden. Nämlich irgendwann ist es klar, dass die Trennung passiert ist und irgendwann ist es auch den dummsten Historiker klar, dass diese Todesurteil nicht von den Juden ausgesprochen worden, sondern von den Römern. Und deswegen verwendet man vor allem in christliche Kreise, in religiöse Kreise, ganz andere Argumente. Diese Argumentation finden wir im Galaterbrief, eine von den authentischen Briefe des Paulus, ein Brief, wo wir extrem viele Details auch über seine Biografie lesen. Und in diesem Brief, Kapitel 4, finden wir die Nacherzählung von einer Geschichte. Und zwar, das ist die Geschichte von Abraham und seinen zwei Frauen. Agar auf der einen Seite und Sarah auf der anderen Seite. Und Paulus, Paulus, der ein Jude ist und ganz klar jüdische Auslegungsmethode verwendet, der sagt, ey, ja, passend, diese Geschichte ist nicht so zu verstehen, wie wir das lesen, sondern es ist anders zu verstehen. Also das ist die klassische anagogische oder analogische, je nachdem, wie man das sieht, Erklärung. Also es ist eine bildhafte Sprache. Diese zwei Frauen stehen für zwei Bündnisse. Und das Wort für Bündnisse ist Diatheke. Und das Wort auf Griechisch und das Wort für Diatheke auf Latein ist Testamentum. Okay, also da geht es ganz klar, es gibt zwei Testamente. Es gibt ein Testament, was gut ist und es gilt, und ein Testament, was es eben nicht mehr gilt. Und jetzt dürfen Sie sich ausdenken, welche ist der gilt und welche ist der nicht gilt. Man soll die Hagar, eben diejenige, die den falschen Sohn geboren hat, wegjagen und die andere, die bleibt. Wir sind nicht die Kinder der Magd, sondern wir sind die Kinder der Freien. Da wird aus der Erzmutter Sarah quasi ein Sinnbild für die Kirche. Also Sarah, die ist die also mit Abraham zusammen, die ist die Erzmutter des jüdischen Volkes. Paulus hat absolut kein Problem, diese jüdische Erzmutter umzuwandeln und daraus ein Sinnbild für die Kirche daraus zu machen. Eben nicht nur historische Unwahrheiten, sondern eben hermeneutische Leseweise, die extrem problematisch werden. Das Ganze geht natürlich weiter, und die ersten Christen, also diejenigen, die wir Kirchenväter nennen, die sind alle der Meinung, dass Paulus recht hat, und die lesen dann natürlich nicht nur das Neue Testament, sondern das ganze Alte Testament in die gleiche Richtung. Ganz entscheidend geht es darum, dass man erkennt, die Juden haben nicht nur Jesus als Messias nicht erkannt, sondern sie haben ihn auch getötet. Also die sind die Mörder Gottes. Und das ist ein Topos der Patristik. Also kein einziger Kirchenväter kommt ohne diese Aussage los. Die Kleinen, angefangen von Papias bis zu den großen Origenes, Augustinus, Johannes Chrysostomus, Thomas von Aquin, und dann massiv, also es ist kein Kirchenväter mehr, aber Luther ganz, ganz massiv übernimmt auch diese Idee. Und Origenes um 240 ist der Erste, der diese Selbstverfluchung, sein Blut kommt über uns und über unsere Kinder. Er übernimmt diese Selbstverfluchung und sagt, das ist nicht nur für die Juden von damals, sondern es ist für die Juden heute und für alle Juden, die kommen werden. Das ist eine brutale Aussage, die eben gewaltige Folge im Laufe der Kirchengeschichte hatte. Johannes Chrysostomus ist derjenige, der die Synagoge und der Teufel als erste Verbindung bringt. Und Augustinus, der eben das Ganze verkompliziert ein bisschen, bringt noch ein paar Elemente rein, die ganz, ganz schön sind. Nämlich, die Juden sind wie Kain. Kain bringt den Abel um, der wird dann selbst nicht bestraft, sondern er muss am Leben bleiben, aber das am Leben bleiben ist die Strafe, also er muss bereuen. Das ist das, was eben auch den Juden passiert. Wieso gibt es noch Juden? Damit sie bereuen können, das, was sie getan haben. Nämlich, sie haben Jesus getötet. Aber besser wäre, sie wären gestorben. Juden sind wie Esau. Sie haben das Erstgeburtsrecht verloren. Und die Diaspora, also dass sie kein Land haben und dass sie einfach die ganze Welt zerstreut sind, ist die Strafe, weil sie einfach schlechte Menschen sind. Nicht schlechte Menschen waren, sondern schlechte Menschen sind. Also nicht irgendwelche Juden im Jahre 33 nach Christus haben Jesus getötet, sondern die Juden alle jetzt haben Jesus getötet. Also dieser absolut unlogische Sprung wird automatisch angenommen und wahrgenommen, und zwar bis hin zu päpstlichen Enzykliken. Also und zwar nicht irgendwann im Mittelalter, sondern, also wir sind bei Pius der Neunte, Pius der Elfte, ne? Also das ist der Papst, der hatte riesige Troubles mit der Nazizeit, der hatte riesige Troubles mit der Sexualmoral der Kirche, ne? Das ist der Papst von der Castico Nubi, Darüber könnte man auch lange reden. Er ist aber auch der Pass von der Quadragesimo Annus, also von dieser gewaltigen sozialen Zyklika, die wirklich weltbewegend war. Ne? Und zum Glück ist er gestorben, bevor er die Humani Generis Unitas veröffentlichen könnte. Das Ding war schon fertig, also wir haben die Vorfassung, aber wenn der Papst stirbt, wird eben die Enzyklika nicht veröffentlicht. In diese Enzyklika, die sich eben mit der Beziehung zum Judentum auseinandersetzt, wir sind bitteschön mitten in Nazi-Zeit, okay? Er ist der Papst, der die Enzyklika mit brennender Sorge schreibt, okay? Um zu sagen, ey, mein, da passiert was, was nicht passieren sollte. Und in der gleichen Zeit schreibt er problemlos die Juden. Die Juden gehören bestrafter, weil sie schlechte Menschen sind. Dann kein Wunder, dass, dass sein Nachfolger sich nicht einsetzt, wie wir das gerne gehabt hätten, um die Juden zu retten. Die haben alle genau so gedacht. Okay, und jetzt versuchen wir historischen Revisionismus zu betreiben und sagen, na, ein paar Leute haben wir doch gerettet und nichts. Die haben genau gewusst, was in Auschwitz passiert. Okay, also in der Zeit gibt es Auschwitz noch nicht, aber bei seinen Nachfolgern sehr wohl. Die wissen ganz genau, was mit den Juden in Rom, in Deutschland, in Polen passiert. Aber ey, die sind schlechte Menschen, die haben den Jesus umgebracht. Okay, das ist das, was bewusst oder unbewusst, wenn Sie mich fragen, ich glaube mehr bewusst als unbewusst, aber darüber wollen wir nicht urteilen. Das ist das, was im Hintergrund steckt. Und das ist das, was immer noch zum Teil gelernt wird. Antijüdische Klischees gibt es jede Menge. Okay? Es beginnt mit der Gott des Alten Testamentes ist der rachsüchtige Gott, während der Gott Jesu ist der Gott der Liebe. Dabei vergisst man, dass dieser Gott des Alten Testamentes Adonai im Prinzip der Abba Jesu ist, also gibt es absolut keinen Unterschied. Ne? Also wenn Jesus sagt Papa zu Gott, meint genau dieser Gott da, der Abba. Aber man wird auch ein bisschen schizophren, ne? wenn es darum geht, die Unterschiede zu betonen. Dass man heute immer noch, du bist ein Pharisäer, sagt man vielleicht nicht mehr so oft, sagt man aber immer wieder, oder pharisäisch als scheinheilig. Grundsätzlich bösartig, böswillig, auch so Klischee, die man einfach so verwendet. Die Juden haben Jesus umgebracht, das wird heute kaum mehr gesagt, aber spielt auch irgendwie eine Rolle. Und die Tatsache, dass das Alte Testament in irgendeiner Weise überholt ist, geht nicht nur gegen die Lehre der Kirche und zwar gegen die Lehre der Kirche aktuell, aber ist eben ein Klischee, was immer wieder auftaucht. Und man könnte weiter machen mit diesem Klischee. Ich schaue kurz nach meiner Uhrzeit. Wow, okay, ich habe einfach viel zu viel geredet. Wir machen dann nur noch, oder eine kurze Übung danach. Bis 18 Uhr gehen wir weiter, Anita, oder? Shit, viel zu lang geredet. Wieso blockiert ihr mich nicht? Dass es aber antijüdische Bestrebungen gibt, es ist nicht eine Besonderheit des Christentums. Bereits im Alten Testament finden wir, und ich habe da vier Beispiele genannt, hätte man noch mehr nennen können, finden wir relativ viele Beschreibungen von dem, was wir Pogrome heute nennen. Natürlich, Pogrom ist ein Terminus, was aus dem 19. Jahrhundert stammt. Das wird jetzt anachronistisch verwendet, aber nur damit Sie checken, worum es geht. Literarisch die älteste ist wahrscheinlich Exodus 1, wo der Pharao sagt, es sind zu viele, wir bringen sie um. Und zwar, wir bringen sie ihre Kinder um. Das Buch Esther ist eine fiktive Sache, also es ist nicht historisch, denn den König hat es nie gegeben und die Esther hat es auch nie gegeben. Aber es sind, so wie das ich da oben geschrieben habe, literarische Ausformungen von real erlebten Verfolgungen. Also das, was Sie in diesen Texten sehen und lesen, ist der Spiegel von etwas, was real war. Dass die Babylonier den Tempel zerstören, wie wir in Jeremia das vorlesen, das zerstören sie nicht, weil sie die Stadt erobern, sondern es ist das Stöhnen des, weil das das Zentrum des Judentums ist. Das ist auch eine Realität. Also waren die Babylonier Antisemit? Ja, natürlich. Also Antisemit, die waren antijüdisch. Ne? Aber und in der hellenistischen Zeit viele Erzählungen der Makkabäerbücher zeigen von dieser Verfolgung. Also wenn Juden sich schämen, im Gymnasium nackt zu laufen mit den anderen, weil man sie an die Beschneidung erkennt. Oder wenn Juden gezwungen werden, Schweinefleisch zu essen. Oder wenn Juden gezwungen werden, vor den Statues, von der Statue eines Gottes Weihrauch hinzunehmen. Also es sind Vorgänge, die wir quer durch die gesamte spätere Geschichte finden. Die starten aber bereits da. Also Antijudaismus ist nicht eine Erfindung des Christentums, hat es immer schon gegeben. Warum, können wir lang darüber diskutieren. Das ist aber nicht das Thema, das wir heute angehen wollen. Und ich habe gedacht, wir machen jetzt eine kurze Übung. 15 Minuten ist zu viel, wir haben dann keine Zeit. Wir machen diese Übung in 10 Minuten. Wir machen zwei Gruppen. Und zwar zufällig, die entwerfe ich jetzt gleich. Und ihr bekommt im Chat gleich einmal ein Dokument. Auf dieses Dokument sind zwei Texte, den Psalm 1 und ein Gleichnis aus dem Markus-Evangelium. Dieses Gleichnis finden wir übrigens auch in Lukas und in Matthäus. Also ich habe die Markus-Fassung genommen, weil die älteste ist, die anderen zwei schreiben ab. Und die Übung, die wir machen, ist, wir versuchen uns als Antisemiten. Sie werden mit Entsetzen feststellen, dass das absolut nicht schwierig ist. Und Sie werden mit Entsetzen feststellen, dass man sich bemühen muss, nicht antisemitisch zu denken. Aber wir machen die Übung trotzdem, weil das zeigt, wie das einfach ist, Texte, die grundsätzlich absolut nicht antijüdisch sind, antijüdisch zu lesen. Sie kommen zusammen und in 10 Minuten versuchen Sie, drei Argumente, die Sie in einem Satz zusammenfassen, zu finden, wie man diese Texte antisemitisch lesen kann. Okay, ist die Aufgabe klar? Die Texte kommen jetzt in Chat. Ein Moment. Wo ist mein Chat? Da, Chat. Zack. Uiuiui. Wieso kann ich mein Dokument nicht teilen? Er will das nur aus Dropbox. Hässlich. Das gibt es ja nicht. Das ist immer gegangen aus den normalen Dokumenten.
Aber wir können ja auch die Bibel dazu nehmen, das ist nicht so schlimm.
Es ist nicht so schlimm. Habt ihr eine Bibel?
Ja, wir haben eine Bibel.
Aber ich wollte danach, oder lass mich was anderes versuchen, Moment. Ja, okay, ich versuche das in der Zwischenzeit. Also einmal Psalm 1, das ist die Gruppe 1, und die andere Gruppe nimmt einfach den Text aus Moment, Markus 12, 1 bis 12, das ist gleich der Anfang, das ist das Gleichnis vom Weinberg oder von dem bösen Winzer. Und ich hole, wir machen zwei Konferenzräume, automatisch zuweisen. Und ich hole euch in 10 Minuten wieder zurück. Also 38 bis 48. Also die Gruppe 1, Psalm 1 und die Gruppe 2, Markus 12. Aha, Anita, du bist natürlich nicht drinnen, weil du Host bist. Willst du
Ich glaube, ich weiß zu viel. Lass die mal.
Du weißt zu viel.
Ja, glaube
Aber
schon.
es ist trotzdem schön, sich ein bisschen als Antisemitin zu betätigen. Aber ich weiß nicht, wie die, ich kann das nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du in eine von den zwei Räumen reingehst, wenn du willst. Muss aber nicht sein. Das, was mich ärgert, ist, dass.